Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Susanne Führer, guten Tag. Und zu Gast ist heute Helga Peskola. Sie ist Bergsteigerin und Professorin für Erziehungswissenschaften. Herzlich willkommen, Frau Peskola.
Grüß Gott, guten Tag.
Wo lernt man denn eigentlich mehr, würden Sie sagen? In den Bergen oder an der Universität?
Man lernt jeweils natürlich anderes. Am Berg lernt man, würde ich sagen, alles das, was man wirklich dringend braucht zum Überleben. An der Uni lernt man das, was man braucht, um darüber nachzudenken. Und beides finde ich notwendig. Und es wurde auch meine Leidenschaft, beides miteinander zu verbinden.
Sagt Helga Peskola, Bergsteigerin und Bergdenkerin. Und darüber werden wir in der kommenden Stunde hier noch mehr erfahren. Mein heutiger Gast, Helga Peskola, hat an der Universität Innsbruck eine Professur für Erziehungswissenschaften inne. Aufgewachsen, Frau Peskola, sind Sie ja aber nicht zwischen Büchern, sondern zwischen Bergen. Erzählen Sie uns mal ein bisschen von Ihrer Kindheit.
Ja, vielleicht kann man noch genauer sagen, mit Steinen. Also meine Eltern haben eine Schutzhütte bewirtschaftet. Auf 2077 Meter Höhe im Karwendelgebirge. Das Karwendelgebirge ist ungefähr 90 Kilometer lang und befindet sich in Nordtirol. Und auf dieser Hütte, wo wir 24 Sommer lang waren, gab es wenig. Wir hatten da keinen Strom zum Beispiel. Und auch kein Spielzeug, sondern eben viele Steine. Und die Steine gefielen mir sehr gut, denn sie hatten verschiedene Farben. Die meisten von ihnen waren aber eher hellgrau. Und als ich so ungefähr 3 oder 4 Jahre alt war, wurden sie zu meiner liebsten Beschäftigung. Wir hatten nämlich hinter der Hütte einen kleinen Geißstall. Und in diesem Geißstall war ein bisschen Platz. Und da stellte ich mit den Steinen, die ich immer genauer ausgewählt habe, das Panorama da, das man sah von dieser Hütte aus. Weil wenn man Richtung Süden blickte, konnte man sehr viele Berge sehen. Die Ötztaler Alpen, die Zillertaler Alpen, die Duxer Alpen. Und wenn ganz schönes Wetter war, so Ende September, ganz klar, dann konnte man fast den großen Venediger sehen. Und ich war da ehrgeizig darin, immer die genaueren Steine zu finden in den Karen, daher kommt auch der Name Karwendel, um en miniature, wenn man so will, dieses Rundum mir näher zu bringen. Und ich denke, dass diese Steine dann auch meine Art, mir Vorstellungen zu machen, meine Imagination ausgebildet haben. Denn ich habe die Steine in die Hand genommen und mir vorgestellt, wie es wäre, wenn man zum Beispiel über diese Kante klettern würde oder vielleicht gerade über die Wand hinauf. Das habe ich auch gemacht und noch etwas. Ich habe über diesen Berggarten aus Steinen eine Plane gespannt. Und dann war es dunkel. Und dann habe ich eine Taschenlampe genommen und diese Berge beschienen. Und das habe ich jeden Tag am Abend gemacht. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, die Berge sind nicht mehr bedrohlich, sondern sie gehören ganz normal zu meinem Leben und man kann mit ihnen etwas machen. Man kann sie handhaben.
Und später sind Sie dann ja auch, als Sie dann etwas größer waren, in die Berge gegangen. Was haben denn Ihre Eltern da jetzt gemacht? Sie haben gesagt, die haben eine Schutzhütte bewirtschaftet. Das heißt, da kommen dann die Urlauber, die Bergsteiger vorbei, übernachten dort, bekommen dort zu essen. Haben Sie da geholfen auch dabei, in der Wirtschaft sozusagen?
Ja, da kommen die Bergtouristen vorbei. Und die Bergsteiger, manchmal auch ein paar Kletterer. Denn diese Hütte ist keine Übergangshütte, sondern ein Anfang oder Endpunkt, wenn man eine größere Bergtour unternehmen will. Zum Beispiel von Hütte zu Hütte gehen. Und wir hatten sehr viel zu tun. Denn die Hütte war nur über den Sommer hinweg bewirtschaftet. Im Winter kann man dort nicht sein, denn links und rechts in den Gräben kommen die Lawinen herunter. Also konnte die Familie nur von der Hütte nicht leben das ganze Jahr. Somit war die Mutter mit ihren drei Töchtern, also ich habe noch zwei Schwestern, im Sommer auf der Hütte und der Vater hat im Tal ganz normal weitergearbeitet und ist dann am Wochenende, am Freitagabend, nachdem er alles eingekauft hat, auf die Hütte gekommen und am Montag in der Früh hinuntergesaust, damit er rechtzeitig bei der Arbeit war, um 7 Uhr in der Früh. Aber das muss man sich jetzt so vorstellen, dass auf diese Hütte 10 Jahre keine Materialseilbahn ging. Es musste alles auf dem Rücken hinaufgetragen werden. Und mein Vater wog selber 70 Kilo. Und er hat zum Beispiel einen 70 Kilo schweren Gasherd hinaufgetragen. Oder ein Aggregat, um dann ein bisschen Licht zu machen. Also es war alles schon sehr mühsam und beschwerlich. Und wir, die Frauen auf der Hütte, haben die Hütte bewirtschaftet in dem Sinn, dass meine Mutter auch sehr viel Wert gelegt hat darauf, eine große Speisekarte zu haben. Wir hatten da ungefähr 20 Speisen drauf. Rostbraten, Schweinebraten, Leberkäse, wir haben Kuchen gehabt, Mohnstrudel, Nussstrudel, Apfelstrudel, selber gebackenes Brot, alles Mögliche wurde da erzeugt auf dieser Hütte. Und wir Kinder, also wir drei Mädchen, mussten dann alles machen, was mit dem Kochen zusammenhing. Wir mussten alles abspülen, da gab es natürlich keine Spülmaschine und gar nichts. Und es gab keinen Kühlschrank. Und ich war damit beauftragt, weil ich am sportlichsten war, immer wenn Touristen kamen, ungefähr 500 Meter östlich von der Hütte befand sich ein kleines Schneefeld. Und das schmolz nie ab im Sommer. Ein winzig kleiner Gletscherfleck, wenn man so will. Und da haben wir 5 Kilo große, das waren so silberne Kübel, die haben wir da vergraben und da war das Fleisch drin, da waren die Würstel drin, alles das, was verderben konnte. Und wenn wir sahen, ungefähr sieht man eine halbe Stunde, bevor die Touristen bei der Hütte sind, dass sie kommen. Hinübersausen zum kleinen Gletscher, dann das Fleisch und die Würstel ausgraben, hinübersausen zur Hütte, das Notwendige, was man braucht, runterschneiden und dann sofort wieder eingraben gehen, damit ja nichts verdirbt.
So haben Sie also die Sommer verbracht, Frau Peskula, aber den Rest des Jahres, doch den größeren Teil des Jahres, nämlich drei Viertel, wie haben Sie da gelebt?
Wir haben im Tal gelebt, direkt am Fuße des Bettelwurfs, wo unsere Hütte stand, oben. Und ich habe ganz normal die Schule besucht. Und wir waren dann im Winter ganz viel Skifahren und Eislaufen. Und ich habe sozusagen nicht schwimmen können gehen, weil im Sommer waren wir auf der Hütte. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Da waren wir dann auch nicht mit Freundinnen unterwegs oder so, sondern da waren wir eben oben. Aber das Interessante ist, dass alle Eindrücke von der Kindheit von der Hütte sind, von dieser Bettelwurf-Hütte. Und ich weiß vom Rest ganz wenig.
Haben Sie denn schon gelesen als Kind gerne?
Nein. Gelesen, wir hatten keine Zeit zum Lesen. Auf der Hütte so und so nicht, weil da gab es immer Arbeit und auch keine Bücher. Ich komme aus einem einfachen Haushalt. Mein Vater war der älteste Sohn auf einem Bauernhof, der aber gepachtet war, kein Besitz. Und meine Mutter kam aus einer Familie, die ein ganz kleines Gemüsegeschäft in Hall geführt haben, eine Zeit lang. Und sie wäre sehr gerne Lehrerin geworden, aber diese Kriegszeit hat es nicht erlaubt, diesen Berufswunsch zu erfüllen. Das hat sie schon auch sehr lange beschäftigt, meine Mutter, und auch getroffen. Und sie hat einfach als Köchin, aber nicht gelernt, dann gearbeitet vorwiegend auf dieser Hütte und war eine sehr bekannte, gute Köchin.
Im Deutschlandfunk Kultur gehen wir jetzt wieder in die Berge mit Helga Peskola, die jahrelang in den Bergen die Wände hochgeklettert ist. Was ist denn der besondere Reiz des Kletterns, Frau Peskola?
Ich würde sagen, es ist diese Realität, die sich einen in den Weg stellt und Reibung erzeugt, damit die eigene Vorstellung, die Fantasietätigkeit, die Einbildungskraft, die die Menschen so auszeichnet, letztendlich auch auf ein Maß hin beschränkt. Und Schritt für Schritt Freude entsteht an einer gewissen Art von Nüchternheit. Ich glaube, das ist für mich selber ein großer Beweggrund gewesen, ohne dass ich ihn lange verstanden hätte, also insgeheimer Beweggrund, das zu tun, klettern zu gehen.
Also auf den ersten Blick wirkt das ja ein bisschen verrückt. Dafür ist der Mensch ja nicht gemacht. Er ist ja keine Fliege, eine senkrechte Wand hochzusteigen.
Also wenn man ein bisschen die Evolutionsgeschichte mitdenkt, dann ist es ja nicht so verrückt. Denn dieser Ursprung, als die Affen von den Bäumen springen in die Steppe und sich dann langsam aufgerichtet haben zum aufrechten Gang, das ist ja auch eine Sache, die ein bisschen noch in uns vielleicht stecken mag. Aber ohne jetzt darauf fokussiert zu bleiben, würde ich sagen, es stimmt. Der Körper lässt sich nicht wirklich ganz an diese Tiefe gewöhnen, die mit der Höhe wächst und der man ausgesetzt ist. Deshalb, wenn man länger nicht klettern geht, muss man sich wieder an diese Tiefe gewöhnen.
Was meinen Sie mit Tiefe?
Ja, Höhe? Nein, mit der Höhe wächst die Tiefe. Wenn Sie eine Wand hinaufklettern, von mir aus 500, 800.000 Meter, jeden Meter, den Sie nach oben kommen, der wird unten länger. Da wächst die Tiefe.
Und der Schwindel vielleicht auch und die Angst.
Ja, die Angst ist eine spezielle Geschichte. Das Klettern ist natürlich eine sehr, sehr gute Übung, mit der Angst so umzugehen, dass sie verwandelt wird in Furcht. Sprich, nicht irgendwo im Kopf herumgeistert, sondern jemanden zur Aufmerksamkeit bringt, zur Konzentration, in die Gegenwart holt. Furcht im Sinne, das konkrete Gegenüber gibt irgendwann dann auch einen Halt. Und ich finde die Furcht immer besser als die Angst. Weil bei der Furcht gibt es noch eine Bindung, eine Verbindung zu etwas, was gegeben ist. Das geht nicht nur ins Leere, ins Bodenlose. Und mit der Angst umzugehen, das ist, würde ich mal sagen, eine gewisse Lebenskompetenz. Denn die erwischt einen ja nicht nur auf der Höhe irgendwo, sondern die kann dann ja überall treffen, diese Angst.
Zwei Ihrer Freunde, habe ich erfahren, Frau Peskola, sind in den Tod gestürzt und Sie sind trotzdem weiter geklettert. Das hat Ihnen also vielleicht auch Angst gemacht, aber die Angst ist dann wieder verschwunden.
Ja, das war in erster Linie ein Schock und Trauer. Das war weniger die Angst, sondern man wächst damit auf, das bin ich auch schon auf der Hütte damit groß geworden, dass es Unfälle geben kann. Und Stimmungen ziehen auch Unfälle an. Und in den Bergen gibt es viele Stimmungen, die dann korrespondieren auch mit diesen seelischen Empfindungen. Und dann gibt es oft spontane Entscheidungen. Jetzt geht man einfach klettern, obwohl es nicht klug ist. Weil das Wetter nicht stimmt, weil vielleicht auch der Kletterpartner oder die Kletterpartnerin jetzt nicht gerade die Richtige ist oder der Richtige und so weiter. Aber das Interessante an dem, was Sie mich fragen, ist eigentlich was anderes. Als die beiden abgestürzt sind, 1975 der eine und 1981 der zweite, Franz Oppburg, der als erster allein am Everest stand, mit dem ich sehr, sehr viel klettern gegangen bin. Da habe ich danach nur noch mehr klettern gehen wollen. Aber als ich 1992 bei einem Absturz dabei war, das war auch ein Freund von mir, Michael, und der hat einen 40-Meter-Sturz überlebt, seilfrei überlebt, und ich war 7 Stunden bei ihm geblitzt, gedonnert, kalt war's Ende September.
Geregnet.
Unterhalb der neuen Nörlinger Hütte im Verwallgebirge, Vorarlberg an der Grenze zu Tirol. Und ich habe nur eines gemacht, immer gehorcht, ob er noch atmet, denn er war immer bewusstlos. Und wenn jemand 40 Meter in die Tiefe stürzt und dann aufprallt, 3-4 Mal mit dem Kopf noch nachfedert und dann ist es still, dann kann man damit rechnen, dass da innerliche Verletzungen sind und das waren sie auch. Aber unterm Strich, er hat tatsächlich überlebt und dabei gewesen zu sein. Oben, bei einer wild gewordenen Natur, geschüttet hat's wie aus Kübeln. Es war die Nacht. Wir mussten ganz lange warten, 7 Stunden, bis Hilfe von unten kam. Rettung. Akia. 7 Bergrettungsmänner. Ein Arzt aus Deutschland, weil sie keinen Einheimischen gefunden haben. Und das war alles sehr, sehr kompliziert. Kein Hubschrauber und nix. Und da sieht man dann, spürt man dann, ist man unmittelbar Zeuge, wie stark und robust Leben ist und zugleich wie filigran und zart und zerbrechlich. Und wenn man das ganz einmal gespürt, gesehen und bezeugen konnte, dann beginnt man anders zu denken. Zur Frage des Risikos, zur Frage der Selbstgefährdungen und so weiter. Ich bin danach zwar auch noch etwas, ein paar Jahre klettern gegangen, habe aber dann entschieden, jetzt suche ich die Weite. Das heißt, sehr viel Trekkings, eher auf die höheren Berge, in den Anden, in Nepal, im Himalaya. Lange Strecken, Luft bekommen und nicht unmittelbar immer die Wand vor sich zu haben.
Aber das ist schon schwer zu verstehen, nicht? Also 2 Menschen sterben, sie klettern weiter, einer stürzt und überlebt und sie hören auf zu klettern.
Ja, das ist nicht merkwürdig, sondern ich würde sagen, dem wohnt eine sehr klare Logik inne. Wenn man unmittelbar sieht, wie Leben eine Gratwanderung ist auf einem sehr hohen Energieniveau, unglaublich störanfällig und zugleich unglaublich stark und widerstandsfähig, wenn man dieses Geheimnis einmal unmittelbar vorgeführt kriegt. Ich war ja Zeugin dieses Unfalls und auch der Rettungsaktion. Dann hat man so einen großen Respekt vor dem, was Leben heißt und Leben dürfen heißt und meint, dass man beginnt, die Dinge anders zu denken.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Professor Dr. Helga Peskola ist im Gespräch. Sie hat die Berge erklettert und erstiegen und erwandert und zugleich ihre akademische Laufbahn vorangetrieben. Warum, Frau Peskola?
Das Bergsteigen wirft viele Fragen auf. Das ist auch eine Tätigkeit, die recht tief geht. Und letztendlich auch mit sehr viel Ruhe und Stille verbunden ist in einer Natur, die einen immer schon übersteigt als Mensch. Die ist etwas, das wir selbst nicht sind und auch nicht gemacht haben. Und diese Fremdheit, die man in der Natur sich selber gegenüber erfährt, die treibt einen an, besser verstehen zu wollen, was es eigentlich heißt, Mensch sein. Deshalb habe ich mich für die historische Anthropologie entschieden und einen Schwerpunkt auch zur ästhetischen Bildung.
Aber Sie haben ja zunächst als junge Frau auf Lehramt studiert. Wollten Sie damals auch Lehrerin werden?
Ja, das führt noch ein bisschen zurück, vielleicht auf diesen unerfüllten Wunsch meiner Mutter, vermitteln zu wollen. Dieses Wissen und auch Lebenserfahrung weiterzugeben, ist eine große Gabe. Und in unserer Familie, wir haben sehr viel miteinander auch gesprochen und alle meine Schwestern sind auch mit Vermittlung und sozialen Berufen verbunden. Und das war auch ich. Ich dachte, wenn man etwas genau genug, gründlich genug durchdenkt, müsste man es auch gut vermitteln können, so, dass die andere Person nicht nur versteht, sondern im besten Fall auch innerlich davon berührt ist. Denn wenn man von etwas berührt ist, da ist die Chance, dass eine eigene Erfahrung beginnt, recht groß. Und ich liebe Erfahrungen. Ich denke, dass man nur über Erfahrungen letztendlich auch ein Stück weit Freiheit gewinnt. Freiheit von Konzepten, die sich die Wissenschaft macht. Bei Dietmar Kamper habe ich einmal gehört, dass die Theorie eine Notwehr gegen das Leben ist. Dieser Satz hat mir sehr gefallen. Und auch wenn ich die Wissenschaft wirklich unbedingt gebraucht habe, um zu verstehen, was da eigentlich stattfindet in diesem Verhältnis zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Kultur und wie der gordische Knoten im Menschen selbst verschlungen ist. Er ist hundertprozentig natürlich, dieser Mensch, und zugleich hundertprozentig kulturell. Dann war ich eigentlich auf einer Spur oder bin auf eine Spur gelangt, wo ich zunehmend auch denken gelernt habe, was Extremsein heißt, was es heißt, außer Gewohnheit zu leben, was es heißt, Grenzen zu bewohnen und nicht nur einmal an Grenzen zu gehen, sondern dort mehr oder weniger zu Hause zu sein.
Also, Sie wollten vielleicht zunächst Lehrerin werden, als Sie das angefangen haben, ein Rest von Ihrer Mutter, und dann kam doch noch die Promotion und die Habilitation. Auch Neugierde, nehme ich mal an, Wissensdurst, akademischer Wissensdurst, nee?
Also Neugierde auf jeden Fall, aber immer nur Stück für Stück, weil mich auch im Denken die Tiefe interessiert und nicht die Fläche. Es hat mich nie interessiert, einen Kopf auszubilden, der wie ein Lexikon funktioniert. Sondern es hat mich eigentlich interessiert zu schauen, wie weit kann man einen Gedanken vorantreiben, bis einen der Kopf bricht. Bis man wirklich nicht mehr weiterkommt. Wo ist die Stelle? Wo ist der Moment, wo es keinen Weg mehr gibt, der weiterführt? Wo scheitert man mit dem Denken dessen, was Erfahrung war? Denn ich gebe nach wie vor auch als Wissenschaftlerin der Erfahrung immer den Vorzug. Sie ist immer voraus. Das Denken ist immer hinterdrein. Aber wenn man ein Denken ausbildet, das so nah wie möglich, so eng, so knapp wie möglich an diese Erfahrung heranreicht, dann ist es gut.
Sie sind ja Lehrerin geworden, wenn auch Hochschullehrerin. Sie lehren an der Universität Innsbruck Erziehungswissenschaften. Was ist denn in Ihren Seminaren und Vorlesungen und überhaupt in Ihrem Umgang mit diesen jungen Erwachsenen, was ist Ihnen da das Wichtigste zu vermitteln?
Das Wichtigste ist mir zunächst einmal, dass die Leute da sind, ganz da sind. Körperlich, seelisch, geistig, in dem Raum, wo sie sich befinden, auch wirklich befinden. Präsenz könnte man sagen, als Begriff. Und zwar eine radikale Präsenz möglichst. Das heißt, dass auch ich ganz da bin und wir dann miteinander in einer Art Zirkulation der Energien verbunden sind. Dann wird niemand müde. Man kann die Aufmerksamkeit auch 3 Stunden halten. Und immer ist jeder mit gemeint. Das ist eine Voraussetzung, damit Denken überhaupt glücken kann.
Das klingt ja doch sehr buddhistisch und nicht nach einer akademischen Lehrveranstaltung. Gelingt Ihnen das, so einen Raum zu schaffen an der Universität?
Es gelingt nicht immer. Aber ich bemühe mich fortwährend, dass das gelingen kann. Das heißt auch, dass ich mich nicht nur inhaltlich vorbereiten muss, sondern auch mich selbst dafür bereiten, dass es geht. Das heißt, aufgeräumt sein. Und auch eine gewisse Leere in mir zu haben, dass alles Platz findet, was im Raum ist. dass ich nicht voll bin und alle überschütt mit dem, sondern umgekehrt eher sokratisch vorzugehen und zu schauen, was in den Menschen vorhanden ist, die mir gegenüber sitzen.
Helga Peskula geht seit ihrer Kindheit in die Berge. Sie schreibt auch darüber. Eines dieser Bücher trägt den Titel Bergdenken. Es ist leider vollkommen vergriffen und gar nicht mehr aufzutreiben. Aber jetzt an diesem Punkt unseres Gesprächs, Frau Peskula, finde ich den Titel dieses Buches doch schon etwas verständlicher. Normalerweise würden, glaube ich, ja andere Menschen so ein Buch nennen Berggedanken. Also ich mache mir Gedanken über den Berg. Sie hingegen scheinen mir zu versuchen, den Berg selbst zu denken.
Ja, das wäre ein hoher Anspruch, den Berg denken oder noch besser Berge zu denken. Dieses Buch hat einen Untertitel, eine Kulturgeschichte der Höhe. Und in diesem Buch gehe ich ungefähr 750 Jahre zurück, um noch einmal zu schauen, welche Quellen, welche Dokumente gibt es, die zeigen, wie die Frühen und dann im Laufe der Zeit immer mehr Individuen auf die Berge gegangen sind, mit welchen Motiven, mit welchen Erlebnissen sie zurückkamen, welche Dokumente sie dann hinterließen, was die Berge mit ihnen gemacht haben und so weiter. Aber warum Bergdenken? Ich gehe davon aus, das ist eine alltägliche Erfahrung, die zu beobachten ist, dass das Leben immer abstrakter wird und ein Mangel besteht an Konkretion. Und der Berg ist das Konkreteste im Großformat, was man finden kann auf dieser Erdoberfläche. Es hat unglaublich große Masse, unübersehbar. So ein Berg ist ja riesengroß und schwer und reicht auch in die Tiefe mindestens so weit, wie er in die Höhe ragt, damit er ordentlich steht und nicht umfällt. Und ich habe mir gedacht, es ist naheliegend, dass ich mich mit dem Berg befasse, ohnehin, weil ich ja damit aufgewachsen bin und weil mir das etwas ist, was mir so nahe wie fern zugleich ist, so bekannt wie fremd, sich auch dieser Wahrnehmung immer wieder widersetzt. Je nachdem, wo man ist, in welcher Lage man sich befindet. Aber es muss etwas wirklich Greifbares sein. Und es sollte etwas sein, wo ganz klar ist, da bin ich immer nur die Zweite. Beim Berg ist man immer nur die Zweite. Und das ist eine wunderbare Erfahrung.
Demut?
Demut, es ist aber auch das Maß finden, das eigene Maß finden und in diesem Maß nicht zu verzweifeln. Weil wenn man zum Beispiel unter der Zinne Nordwand steht, dann ist man ziemlich klein bis ohnmächtig und hilflos. Aber dann seilt man sich an und klettert hinauf. Dann macht man aber unter Umständen, mir ist das passiert, in der Kassin-Route in der westlichen Zinne Nordwand, ich mache da diesen Quergang, der ist ja sehr ausgesetzt und das Seil steht fast waagrecht hinaus. Und dann stehe ich auf einem ganz kleinen Tritt und halte mir mit der rechten Hand und mit der linken suche ich gerade was. Und in dem Moment wird mir vollkommen bewusst, wie absurd es ist, da zu stehen. Da gehört wirklich kein Mensch her. Das ist so überzogen. Und das ist so nicht für den Menschen gemacht. Und dennoch ist man hier. Und da ist mir klar geworden, wie zwiespältig, wie von Grund auf ambivalent diese ganze Bergsteigerei ist. Und diese Ambivalenz zu denken, auf keine Seite voll abzugleiten, sich nicht für Eindeutigkeiten zu entscheiden oder hinzufallen auf die Eindeutigkeit, die hat immer einen Sog, sondern im Mehrdeutigen, zumindest im Zweideutigen zu bleiben. Das war dann etwas, was ich mir zur Aufgabe gestellt habe. Und das ist tatsächlich nicht schwer, wenn man an das Bergsteigen denkt.
Man könnte ja vielleicht auch sagen, der Berg braucht den Menschen nicht, um Berg zu sein.
Auf jeden Fall haben Sie recht. Der Berg braucht die Menschen überhaupt nicht. Im Gegenteil.
Im Gegenteil.
Die Menschen tun ihm oft gar nicht so gut und schon gar nicht die Mengen. Aber ich denke mir gleichzeitig, Berge geben sehr viel, nur weil sie da sind. Und es sind so subtile Momente, die man dort erlebt. Und es ist vorwiegend auch die Stille, die man dort suchen darf und findet. Nicht überall, man muss schon ein bisschen aussuchen, aber es geht. Und deswegen ist es auch so, dass man mit diesem Subjektstatus selbst die oder der Bestimmende zu sein, sehr zurückgefahren wird am Berg, sondern auch versteht dort, dass es um ein Verhältnis geht, das vor allen Dingen auch das Entgegenkommende beachtet, das, was mir widerfährt. Denn der Berg kommt auch zu mir, ich gehe nicht nur zu ihm. Und das gilt dann auch für das Soziale insgesamt. Das heißt, obwohl der Berg so steht und sich nicht rührt und ich ihm völlig egal bin, kann ich dort aber auch Grunderfahrungen des Sozialen machen.
Frau Pescula, jetzt haben wir ganz viel über Berge und den Berg und das Extreme der Berge gesprochen. Was halten Sie denn vom Meer?
Ja, zumindest jetzt unsere Alpen, wo ich ja vorwiegend war und bin, die kommen ja aus dem Wasser. Die kommen ja aus dem Meer. Also für mich ist das Meer und die Berge sind auf jeden Fall, und die Wüsten sind unglaublich große Landschaftstypen, die mir es angetan haben. Ich bin zwar eine Spätzünderin gewesen, was das Meer betrifft. Ich habe erst 2012 das erste Mal gesegelt und dann alle Prüfungen gemacht und habe einmal 7000 Seemeilen auf den Meeren verbracht. Atlantik, Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, Karibik.
Wenn schon, denn schon.
Ja, natürlich. Wenn schon, denn schon. Abgesehen davon bin ich ja kein Teenager mehr. Das heißt, ich muss ja die Zeit ordentlich nützen, damit ich noch diese Erfahrungen machen kann. Denn am Meer ist man auch unter freiem Himmel, wenn man am Schiff ist.
Und wo verbringen Sie Ihren nächsten Urlaub?
Ja, wenn alles klappt, dann würde ich ganz gerne im Sommer nach Nepal fliegen und einen sehr schönen Trek machen ins Apatolpo.
Also doch wieder in den Bergen.
Ja, und dann einen recht großen Segeltörn im November. Und außerdem habe ich noch was Neues angefangen, zu tanzen. Und da würde ich ganz gern nach Argentinien, nach Buenos Aires und dort ein bisschen Tango tanzen.
Naja, ein bisschen, Frau Pescula, das nehme ich Ihnen nicht ab, aber viele Pläne haben Sie auf jeden Fall noch. Herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Vielen Dank Ihnen.